Toni, guten
So,
Morgen.
Herrschaften, die Big Show 522 beginnt, naturgemäß möchte ich sagen, mit Fußball. Und wir haben wieder eine meiner Lieblingsrunden, einfach weil es so gut passt, weil manche Menschen früher nach Udine gefahren sind, andere mögen den italienischen Fußball sowieso und Thomas Wagner ist auch dabei. Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen.
Martin Konrad ist derjenige, der Sico nicht, er ist nicht wegen Sico nach Udinese gefahren, aber er hat den italienischen Fußball trotzdem lieb. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen, der heißt trotzdem Zico.
Zico, man spricht, also okay, gut, ja, das ist gut möglich, ich habe mich da immer durchgewurschtelt, wie auch immer.
Das Problem ist, er kennt sich im brasilianischen Fußball nicht so gut aus.
Nee, das ist nicht ja, wirklich nicht, so ist es ja wirklich.
Willst du noch einmal beginnen oder machst du jetzt weiter?
Nein, ich mach trotzdem weiter. Und dann haben wir noch dabei selbstverständlich den Mann, der am letzten Freitagabend keinen Elfmeter für den HSV gesehen hat. Das ist Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Und damit muss man sagen, das erste Mal, dass ich das sagen muss, weil der Mann hat so viel Ahnung, könntest du eigentlich das Ding hier schon wieder zumachen. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
wir kommen gleich dazu. Aber natürlich am Wochenende die große Nachricht, die traurige Nachricht im deutschen Fußball. Thomas, ich möchte mit dir anfangen. Gerd Müller ist gestorben nach langer, schwerer Krankheit. Und wenn man das so liest, ist ja völlig klar, dass ja, dass alle ihn geschätzt haben, die gegen ihn gespielt haben, die mit ihm gespielt haben. Beckenbauer hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, naja, der FC Bayern wäre nie das geworden, was er jetzt ist, ohne Gerd Müller. Und dann lese ich das, oder ich höre es dann wieder, und ich hatte es schon vergessen, Thomas, aber warum ist Gerd Müller nach der WM, du bist der Sporthistoriker, nebenberuflich, warum ist Gerd Müller nach der WM 1974 eigentlich zurückgetreten? War er da wirklich schon über seinem Zenit? Oder hätte er die 78er WM nicht auch noch mitnehmen können in der mittleren Frist?
Also es gibt ja zwei verschiedene Deutungsweisen. Einmal seine eigene. Er hat gesagt, er hätte vor dem Turnier schon intern signalisiert, dass er mit der Nationalmannschaft aufhört. Und wenn man Europa- und Weltmeister geworden ist, kann man das ja auch. Es gibt die anderen Stimmen, die davon sprechen, dass es Ärger um die Sitzplatzkarten der Spielerfrauen und das nicht kommen dürfen zum Siegesbankett ging nachher. Ja. Und dass Gerd Müller und Paul Breitner, klar, Breitner hat natürlich auch im Hintergrund wieder gezündelt, dass die so sauer gewesen wären und deshalb zurückgetreten seien. Ich glaube, rein so stimmungstechnisch war diese WM 74 eh schwieriger, als es nachher der Triumph hat vermuten lassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, könnte mir schon, also er gilt oder er galt ja bei den Leuten schon als jemand, der sehr konsequent war und wenn er sich darüber geärgert hat, kann ich mir das durchaus vorstellen. Glaube aber fast eher die Version, die er selber erzählt hat, dass er dann auf dem Höhepunkt auch abgetreten ist. Und klar, muss man sagen, hätte man ihn noch sicherlich länger gebrauchen können, auch als für die Nationalmannschaft. Obwohl wir hatten ja dann Dieter Müller 76 mit diesem Wahnsinnsdebüt mit 3 Toren im Halbfinale. Der hat sich ja nachher nicht so gut mit Helmut Schön verstanden. Aber auf jeden Fall eigentlich viel zu früh, denn das ist für mich ganz klar, es wird nie mehr so einen Torjäger geben wie Gerd Müller.
Das hat Hermann Gerland gesagt, Martin. Ich habe es in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass Müller in Zeiten wie diesen noch mehr Tore schießen würde. Es war ein ganz spezieller Stürmer, wie wir wissen, Gerd Müller. Kannst du dem beipflichten? Könntest du dem beipflichten? Weil er war ja relativ klein. Wendig zwar, er war gefinkelt, aber gegen jemand wie, mir fällt jetzt mal Raphael Varane ein, der unfassbar athletisch ist zum Beispiel und der ist bei weitem nicht der beste Verteidiger. Ich stelle es mir schwierig vor, Martin.
Also ich bin auch immer vorsichtig, was Vergleiche betrifft mit verschiedenen Jahrzehnten, aber wenn es Hermann Gerland sagt, dann könnte da natürlich etwas Wahres dran sein. Ich bin in einem Alter, wo ich den Müller nie so richtig gesehen habe, nur in Aufzeichnungen später. Insofern tue ich mir da auch schwer, eine Meinung abzugeben. Aber ich traue es schon zu, dass ein Spieler wie er, der einfach ein Instinktfußballer war, jeder Mannschaft gut tut und vor allem natürlich einer dominant auftretenden Mannschaft. Und das waren ja die Bayern gerade Anfang der 70er Jahre und auch die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube, das war mitentscheidend, dass er eben auch so viele Tore erzielt hat. Er war kein Konterstürmer, um es einmal sehr salopp zu formulieren.
Und das war keiner, Toni, der Elfmeter geschossen hat. Da hatte ich ja mit dem Anchorman, mit dem Kollegen Gaub, im letzten Jahr die epischen Diskussionen, als Lewandowski dann sein 41. Tor macht. Wo stehst du in dieser Diskussion? Müsste man die Elfmeter rausrechnen, Toni? Weil Gerd Müller hat in seiner 40-Tore-Saison, ich glaube, er hat 2 versucht und beide verschossen. Da kann mich Thomas sicherlich korrigieren, wenn das falsch ist.
Ja, ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht nachvollziehen, wie viele Elfmeter die Bayern damals in den 70er Jahren bekommen haben, vor allem in der Saison, als er dann 40 geschossen hat. Aber Ich habe gesehen, wie viele Elfmeter die Bayern bekommen haben in der vergangenen Saison. Und ich finde schon auch, dass man die Elfmeter rausrechnen sollte, weil das ist kein äquivalenter Wert, um festzustellen, dass Lewandowski besser ist als er.
Ich finde, um Toni zu ergänzen, also er hat in seiner Rekordsaison keinen einzigen Elfmeter reingeschossen, Gerd Müller, soviel ich es weiß. Lewandowski hat 9 reingeschossen. Allerdings muss man auch sagen, also ich finde, ich war sehr traurig darüber, obwohl ich ja nun wirklich, Bayern-Rekorde sind mir sowas von egal, aber das hat mich echt traurig gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass Lewandowski bei 40 stehen bleibt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass in dieser Rekordsaison Gerd Müller seine 40 Tore in 19 Spielen geschossen hat. Er hat 15 Mal gar nicht getroffen. Und ich weiß nicht, vielleicht war damals das Leistungsgefälle, da hast du auch Mannschaften wie Tennis Borussia gehabt oder sowas, da hat er, glaube ich, mal 5 Tore gemacht, ein bisschen größer. Aber nur 2 Sachen zu deiner Frage. Franz Beckenbauer hat gesagt, er war so spielintelligent und er hat ja auch richtig gemeckert, wenn er den Doppelpass nicht bekommen hat oder das Anspiel. Der hätte auch in der Abwehr oder im Mittelfeld spielen können. Er hat sogar mal in einem Bundesligaspiel in Dortmund Libero gespielt und hat da richtig gute Kritiken für bekommen. Und das Zweite, guckt euch mal das Tor an von der WM 74 in der Zwischenrunde gegen Jugoslawien. Das ist für mich, so in meiner Erinnerung, das ist für mich Gerd Müller. Und wenn du so eine Körperbeherrschung hast, wenn du so eine Reaktionsschnelligkeit hast, ich glaube, bei der Dominanz der Bayern, der hätte sogar 50 geschossen dieses Jahr.
Lass mal wir einfach so stehen, weil wir können es ändern. Jetzt ist die fast abschließende Frage. Ich bin ja der Älteste hier, aber wie Martin, ich habe Gerd Müller auch nie live kicken gesehen, aber ich habe natürlich dann im Nachgang, als jemand, der dann auch nach München gezogen ist, also irgendwie auch sicherlich aufgrund dessen, dass er in den USA nicht mehr erfolgreich war und dass er halt mit Hoeneß jemand anderen gehabt hat, der das geschäftlich übernommen hat. Aber nach allem, was man sportlich hört, Toni, da müsste doch eigentlich nicht Franz Beckenbauer die Lichtgestalt sein, sondern Gerd Müller. Ist es für dich okay, wie die öffentliche Wahrnehmung der letzten Jahre war von Gerd Müller, dass da eben auf der einen Seite Hoeneß natürlich als Manager den FC Bayern groß gemacht hat und auf der anderen Seite aber Beckenbauer mit der WM 2006 und überhaupt den Kaiser gegeben hat und Müller dann schon eigentlich untergegangen ist?
Ja, ich glaube, dass, und das wird mir jeder wahrscheinlich auch bestätigen, dass Gerd Müller einfach vom Typ her nicht derjenige war, der sich großartig in die Öffentlichkeit geschoben hat oder ins Rampenlicht als Spieler. War er sicherlich A, nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft, B, auch mitverantwortlich, wie es Franz Beckenbauer auch gesagt hat, dass der FC Bayern zu dem geworden ist, was er geworden ist. Klar hatten sie natürlich eine große Generation, aber der große Vollstrecker und der die Tore gemacht hat, die wichtigen Tore, das war dann letztlich auch Gerd Müller. Und er war aber offensichtlich so ein Typ, dass er eigentlich nur Fußball spielen wollte und jetzt auch nicht großartig dann nach seiner Karriere irgendeine Funktion im Fußball übernehmen wollte. Er war eingebunden, natürlich in die große Bayern-Familie, aber Franz Beckenbauer war derjenige, der sozusagen der Showman war, auch schon damals, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe ihn nie erlebt, das ist die Zeit, in der ich geboren wurde, aber überliefert letztendlich war es nur so, dass Gerd Müller zum Kicken gegangen ist und dann wieder nach Hause. Und mehr wollte er auch nicht machen und tun. Und Franz Beckenbauer war ja damals schon sehr aktiv, was seine Außendarstellung angeht.
Er hat auch gesungen, wie wir wissen. Ja.
Das wissen wir. Ja. So. Aber damals wurde mehr gesungen als heutzutage. Also als Fußballer natürlich.
Ja. Und nicht immer zum Besten. Das kennen wir Österreicher aus. Wobei die rostigen Flügel von Johann Kahr, die waren groß, Martin, oder? Das war fast schon richtige Musik, finde ich.
Naja, also Hans Krankl ist ja, muss man fast sagen, ein großartiger Musiker, tritt ja auch immer noch auf, jährlich, ja, mehrfach auf mit Monty Python. Er gibt auch wieder jetzt im Sommer Auftritte und das ist ihm hoch und heilig. Und er ist auch einer übrigens, um das nicht zu weit auszuholen, Hans Krankl ist einer, wenn jemand im Musikbusiness auch noch zu Hause ist, musiziert, singt oder ein Instrument spielt, dann hat man bei ihm schon mal Vorteile, was die Sympathien betrifft.
Das ist ganz, ganz wichtig. Außer man hat einen deutschen Reisepass, dann sind die Sympathien wieder weg.
Das muss ich mir mal anhören.
Ja, ja, unbedingt, wirklich. Er hat ein Talent. Also er ist nicht nur ein großartiger Stürmer gewesen, er hat ein musikalisches Talent.
Ja. Ich habe es ja dem Hans Krankl, der Martin war ja so nett, den Goleado mal mitzubringen. Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Ich war in Wien beim Tennisturnier, gehe nachdem das Tennis vorbei war, das war glaube ich am 25. oder 26. Oktober, runter Richtung Heldenplatz, da steht ein großes Zelt und da drin ist Musik. Und ich gehe da rein und sehe diese Band und habe nicht gesehen, wer es ist. Es war offenbar Monty Python und denke mir, den Sänger kenne ich doch, aber das kann ja nicht sein. Und dann war es wirklich Hans Krankl, der da auf der Bühne gestanden ist und die haben ein ganzes Repertoire abgesungen. Fand ich extrem stark. So, es wurde angesprochen, Toni sagt, man weiß nicht, wie viele Elfmeter die Bayern damals bekommen haben in der Rekordsaison von Gerd Müller. Man weiß aber, Thomas, dass der FC Bayern München keinen Elfmeter gegen sich bekommen hat am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach. Und das Mindeste, was ich jetzt hier verlangen würde, und ich glaube, ich schließe mich da dem Kommentar sicherlich von vielen anderen, aber ich habe es gelesen in der SZ, entweder was Christoph Knehr oder Philipp Seldorf, an, warum in Gottes Namen ist nicht die Regel, dass der Schiedsrichter, in dem Fall Marco Fritz, da rausgeht und sich das wenigstens anschaut, weil, und da können wir da wirklich den Bogen schließen, Toni hat ja das Spiel St. Pauli gegen HSV gemacht. Und wenn ich Toni da richtig interpretiert habe, dein erster Eindruck war, Toni, vielleicht doch die erste Frage nicht, dein erster Eindruck war kein Elfer. Und wenn man sich dann zweimal in der Wiederholung anschaut, könnte man sich vielleicht überlegen, das doch anzuschauen.
Ja, also die Diskussion war sowieso lang und zäh. Letztendlich meine erste Wahrnehmung war aus der Real-Szene, dass es kein Elfmeter war. Natürlich habe ich im Kommentar dann auch gesagt, als ich die Gegentor hoch gesehen habe, wo man dann auch die Berührung auch deutlich sieht, dass man diesen Elfmeter geben kann. Also es ist schon so, dass man sich dann als St. Pauli-Fan nicht beschweren hätte können, dass er gegeben wird. Aber für mich stand auf dem Platz ein FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers und als Videoassistent Günther Perl, sind zwei erfahrene Leute. Und wenn dessen Wahrnehmung so war, dass die Aktion vom Abwehrspieler gegen Jatta nicht aktiv war, dann kann ich, und das habe ich auch so gesagt, kann ich nachvollziehen, warum dieser Elfmeter dann nicht gegeben wurde. Für mich war zum Beispiel eine aktivere Bewegung von Upamecano gegen Thuram, als er ihn oben zupft und unten, unten dann berührt. Also sind ja zwei Berührungen. Der zweite Elfmeter bei Gladbach gegen Bayern, da kann ich nachvollziehen, dass man ihn nicht gibt, weil man ihn nicht mehr, weil man diese Soft Penalties nicht mehr geben möchte. Also diese Regel der leichten Elfmeter ist schon etwas verschärft worden. Prinzipiell muss man ja bei der großen Diskussion jetzt auch sagen, dass vielmehr die Schiedsrichter auf dem Platz ja mehr wieder ihre Entscheidungen tragen sollen und sozusagen wichtiger werden und dass nicht bei jedem kleinen, nicht bei jeder, bei jeder kleinen Berührung dann der VAR gerufen wird. Aber, und ich betone es nochmal, auch bei diesem Spiel St. Pauli gegen Hamburg, wenn der VAR gerufen wird und wenn er ihm dann sozusagen suggeriert, ja, es war alles okay, dann denke ich mal, ist die Entscheidung bei den zwei Schiedsrichtern, also bei den zwei FIFA-Schiedsrichtern, die Deutschland gestellt hat, schon auch irgendwo begründet. Und ich denke, es ist darin begründet, dass es keine aktive Bewegung oder kein aktives Tackling vom Abwehrspieler am Stürmer gab. Das ist jetzt meine Wahrnehmung gewesen am Freitag.
Thomas, deine war vielleicht anders, vielleicht aber auch nicht.
Ne, sie war total anders. Ihr wisst das ja alle, ich schätze Toni total, aber auch die Erklärung von ihm. Also ich finde sie einfach nicht richtig. Es ist mir auch scheißegal, ob da zwei FIFA-Schiedsrichter sind. FIFA-Schiedsrichter können genauso blind sein. Der Medic läuft dem Jatta von hinten in die Füße, ohne Chance an den Ball zu kommen. Er läuft ihm einfach in den Fuß rein. Das ist ein 1000-prozentiger Elfmeter. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Sichtweisen für mich. Also ich akzeptiere natürlich die von Toni, weil ich mich eigentlich sogar dann lieber, wenn ich ein Spiel verliere, dann denke ich lieber, kriegst du einen berechtigten Elfmeter gegen dich oder kriegst einen nicht für dich, wo du dann noch keine Entschuldigung, braucht man doch nicht zu suchen. St. Pauli war die bessere Mannschaft, aber wenn du das Tor da machst bei 1-1, geht das Spiel anders aus. Die Frage ist ja auch immer, es wird immer gesagt, der geht nur raus, wenn der Videoschiedsrichter sagt, das könnte eine glasklare Fehlentscheidung sein. Ich habe ja schon ganz oft hier gesagt, ich bin für das Challenge-System. Der Trainer darf dreimal eine Entscheidung anfechten, fertig, aus. Das ist für mich ein 1000-prozentiger Elfmeter. Und gesamt mit dem Spiel Gladbach gegen Bayern, wo Upamecano, wo ich mich immer frage, erzählt immer, dass Upamecano der beste Abwehrspieler Europas ist. Es gibt keinen Spieler, der in der vergangenen Saison mehr schwere, katastrophale, spielentscheidende Fehler gemacht hat als Upamecano. Der hat natürlich super Voraussetzungen, aber anscheinend kann er sich nicht immer konzentrieren. Am Freitag war er der schlechteste Mann am Platz. Und den ersten Elfmeter nicht zu geben, da bin ich klar bei Toni, der oben schubst und unten tritt. Also das ist Wahnsinn, beziehungsweise den, der da im Videokeller sitzt. Und da bin ich dann auch ganz klar, ich bin ein totaler Fan des Videobeweises, weil es die Fehlentscheidungen ganz klar verringert hat. Aber das versteht ja kein Mensch mehr. Da sitzen fünf Menschen und du hast verschiedene Kameraeinstellungen. Du siehst bei jeder Kameraeinstellung, dass das ein glasklarer zweifacher Elfmeter ist und die zeigen das nicht an. Da verstehe ich dann auch die Leute, die sagen, dann könnte es auch direkt einfach sein lassen. Unfassbar für mich.
Ja, also, Thomas, brauchst du Baldrian-Tropfen?
Ja, die brauche ich. Ich bin jetzt schon auf Zinne, um 9.16 Uhr.
Ja, also erst einmal, ich bin kein Freund von Christian Dingert. Und der ist an diesem Freitagabend im Keller gesessen und hat Fritz unterstützt. Und Dingert, jedes Spiel, eine kapitale Fehlentscheidung. Und auch am Sonntag, wer hat nochmal das Leipzig-Spiel gemacht? Den schätze ich eigentlich sehr. Ich habe jetzt den vergessen, wer das Leipzig gemacht hat, egal. Aber grundsätzlich, ich frage mich manchmal echt, ja, wozu haben wir die ganze Geschichte dann? Wie funktioniert es in Österreich jetzt? Martin, wir sind ja 2 Jahre später dran. Gab es jetzt auch schon Situationen? Drei Jahre später, ja.
Um es kurz zu machen, ich bin bei den Jungs, also das Zweite, ich rede jetzt vom Eröffnungsspiel in der Bundesliga, ja. Über das Zweite kann man immer diskutieren, weil natürlich verlangsamt der Stürmer das Tempo, weil er genau weiß, hinter ihm ist einer, da gibt es den Kontakt und dann fällst du. Das haben wir zig Male in der Europameisterschaft in jeder Liga. Aber das Erste, also diese erste Szene, das ist ja ein Musterbeispiel für ein Zurückhalten, um eben einen Strafstoß zu geben. Und wenn der Schiedsrichter es schon nicht sieht, dafür hat man eben den Videoschiedsrichter, bin ich bei euch, das ist ein Thema, unfassbar unverständlich. Zu Upamecano möchte ich noch sagen, nachdem ich ihn ja kenne, weil er in der zweiten Liga bei Liefering und dann auch kurz in der Bundesliga in Österreich gespielt hat und hochgelobt ist, Real Madrid wollte ihn damals haben und so weiter, bin ich ganz bei Thomas. Der Bursche hat alle Anlagen, aber er muss sie auch einmal bestätigen. Und das ist bei ihm auch im letzten Jahr, finde ich, in den letzten beiden Jahren in Leipzig ab und zu gelungen, aber nicht so, dass man dann, dass er diesen Wert hat, dass er auch diesen Stellenwert jetzt bekommt. Also ich finde auch, der ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und ich wünsche es ihm. Aber nur bei den Bayern hast du eigentlich nicht die Zeit, um noch zu reifen, sondern da musst du eigentlich ab der ersten Minute an liefern. Österreich, ja, 24 Spiele. Mörderisch viele Diskussionen. Wer Lust hat, am Sonntag Austria Wien gegen Austria Klagenfurt eine rote Karte aufgrund des Videoschiedsrichters in der letzten Minute, wo ein junger kanadischer Mittelstürmer von Austria Klagenfurt schießt, also nach einem Querpass, er schießt, der Austria Wien Gegenspieler rutscht in ihn hinein und beim Aufkommen nach dem Schuss, der dann geblockt wird, trifft er den fallenden Spieler, den Gegner, am Unterschenkel. Schaut in der Superzeitlupe brutal aus, aber der bekommt rot. Und Peter Backholt, der Trainer, der Klagenfurt, sagt, jetzt können wir aufhören zum Fußballspielen. Denn das heißt in Zukunft, wenn einer mir entgegenläuft, ich kann nicht mehr schießen. Ja, weil ich kann ja dann beim Aufkommen theoretisch den Gegenspieler treffen. Also ich will nur sagen, unzählige Diskussionen jedes Wochenende und genau dann eben, wenn es darum geht, Ermessensentscheidungen zu treffen. Das sind auch nur Menschen und dann gibt es eben auch wieder Fehlentscheidungen. Das Einzige, was positiv ist, abseits wird natürlich relativ zentimetergenau entschieden, kann man auch wieder diskutieren, ob das dem Ganzen zugänglich ist. Jede Kleinigkeit muss entschieden werden, jede Brustwarzen abseits, wie ich es bezeichne. Aber okay, ist leider so, aber dieselben Themen. Und dann in Österreich, und dann höre ich schon auf, haben Sie auch gesagt, was wollt Sie am Wochenende, die Fehlentscheidungen, die in Österreich angekreidet wurden, habt ihr am Freitag gesehen, Deutsche Bundesliga, das Auftaktspiel. So wird dann in Österreich von den Schiedsrichtern argumentiert.
Übrigens mit dem Abseits ist natürlich auch, die legen das ja per Hand an, das finde ich schon schwierig. Also wenn ich
das Spiel. Ja, genau, du sagst es.
Genau, also wenn ich das Ding schon habe, dann finde ich, muss man das auch wie eine Matrix vermessen und dann muss es der Computer anzeigen. Es gibt so Szenen, letztes Jahr erinnere ich mich an ein Tor vom HSV in Regensburg, da konntest die Kamera nicht auflösen. Manchmal denkst du, wie legt denn der diesen, da habe ich mich mit Toni auch schon drüber unterhalten, wie legt denn der die Linie an? Also das finde ich schwierig. Nur eins noch, der Videoschiedsrichter war, glaube ich, Toni, korrigiere mich, Günther Perl in Hamburg am Freitagabend. Ja. Und der hat vor 4 Jahren, als der HSV abgestiegen ist, zweitletztes Spiel, gehen wir mit Titz nach einer super Serie in Frankfurt in Führung und er pfeift es zurück als Videoschiedsrichter und es ist mit keiner Linie ist es zu beweisen, dass es abseits war. Also das ist dann eine ganz klare Fehlentscheidung, wenn ich eingreife und kann es nicht beweisen. Der Schiedsrichter hatte das Tor gegeben. Vor 2 Jahren, Elfmeter für den HSV gegen Osnabrück nicht gegeben. Ganz klar, wo der den umreißt im Strafraum. Jetzt das Ding wieder. da muss ich sagen, also ich möchte mich als HSV-Fan überhaupt nicht über Schiedsrichterentscheidungen beklagen, weil wir sind auch wegen Schiedsrichterentscheidungen in Karlsruhe sicherlich damals in der Relegation drin geblieben. Nur, wenn ein Schiedsrichter dreimal in 3 Jahren was ganz Entscheidendes nicht sieht, dann bin ich vollkommen beim HSV, dass die gesagt haben, den würden wir gerne in Zukunft nicht mehr als Videoschiedsrichter haben.
Einmal Baldrian, bitte. Kurze Pause.